Aufnahme läuft, ja? Okay, dann Folge 1, Insert, NSRT Nut, Science Recorded on Tape. Und wir haben jede Menge coole Sachen zusammengepackt. Wir unterhalten uns über diverse Nerd-Themen, wie Aaron Paul, was macht er in Westworld? Wir gucken uns super Fortsetzungen an, ich sag nur Space Jam.
Ja, Mann.
Wir gucken uns ein paar Trailer an, warum Brie Larson vom Himmel fällt und wie es mit Stieg Larson, was für eine Verbindung eigentlich, Bücherei weitergeht. Und wir haben den Film der Woche Upgrade, ein super cooles Low-Budget-Teil, was man als Action-Splatter-Action-Fan unbedingt gesehen haben muss. Seid auf jeden Fall gespannt.
Ich habe dir nichts hinzuzufügen.
Gut,
ist alles ganz großartig, bis gleich.
Dann geht's los.
Hallo und herzlich willkommen bei Insert, dem einzigen Podcast, den ihr braucht. Mir gegenüber sitzt Ronny.
Und zu meiner Rechten der Alex.
Und wir haben uns gedacht, und auf unsere Meinung hat die Welt gewartet. Und ihr habt euch hergefunden für die erste Folge. In der Regel starten wir die Folge mit den wichtigen News, die wir für wichtig erachten zumindest, und mit einem Film der Woche, über den wir gerne sprechen möchten, und wenn dann es die Zeit zulässt, gerne auch noch ein drittes Off-Topic-Thema. Kann ich jetzt schon sagen, in Folge 1 werden wir das direkt nicht schaffen, weil das News-Segment wird wieder jeden Rahmen sprengen. Spaß liegt auch wieder, weil erster Versuch. Von daher würde ich jetzt gar nicht lange mit der Vorrede uns aufhalten, wir starten direkt in die News. Und ja,
ich glaube, wir haben einen interessanten Sack an Neuigkeiten zusammengesammelt. Und ich fange direkt mit dem ersten Thema an.
Ja, bitte.
Aaron Paul, bekannt von Breaking Bad etc. pp., stößt zum Cast von Westworld, dritte Staffel.
Ja, wir haben beide Westworld erste und zweite Staffel gesehen.
Ich habe die erste gesehen, habe mich ein bisschen durchringen müssen letzten Endes.
Ach, ich erinnere mich, ja.
Und hänge jetzt gerade irgendwie in der zweiten fest.
Also ich habe eine Idee oder kann mir relativ gut vorstellen, wie man in der dritten Staffel jetzt tatsächlich neues Cast auch unterbringt. Mhm. Ich sehe Aaron Paul gerne, ganz prinzipiell. Habe tatsächlich nicht mehr gerechnet, dass er noch irgendwie renommierte Namen zum Cast hinzufügen, ja, in der dritten Staffel. Von daher, spannende Nummer.
Ich finde es ganz interessant. Ich weiß nicht, Aaron Paul, also hat in Breaking Bad die Rolle des Jesse übernommen. War davor und danach, also musste man schon ein bisschen verfolgen, was er macht, ne? Also ich habe auf jeden Fall, also was bei mir hängen geblieben ist, ist Need for Speed.
Oh ja. Oh ja. Unterschätzter Film.
Echt?
Ich fand ihn echt gut, überraschenderweise, ja.
Und was bei mir halt extrem hängen geblieben ist, ist halt BoJack Horseman, Animationsserie von Netflix.
Ja, gut.
Wo er eine Nebenrolle letzten Endes gesprochen hatte.
Ja, super erfolgreich, mittlerweile in der fünften Staffel.
Genau, ist jetzt gerade angelaufen.
Ja.
Ansonsten, stimmt, mit Pierce Brosnan gab es noch A Long Way Down, war das gleiche Jahr wie Need for Speed. Wo sich ein paar Selbstmörder zufällig treffen und dann irgendwie die Nacht
zusammen. Oh ja, richtig, Nick Hornby-Film. Buchverfilmung,
ich glaube sogar,
so rum,
oder?
Ja.
Genau, ansonsten weiß ich gar nicht, wo er die letzten Jahre, also groß zu sehen war, auf jeden Fall.
Er hatte noch die Serienhauptrolle als Sektenführer, glaube ich, für die Hulu-Serie, meine ich, mit Michelle Monaghan. Kann auch sein, dass ich das durcheinander haue. Okay. Aber ja, wir werden sehen. Dritte Staffel Westworld, gut für Aaron Paul.
Ich bin selbst interessiert, ob ich die zweite Staffel jetzt schaffe, weil, also, ich fand, die erste von Westworld war halt so ein bisschen zäh. Ich fand es dann aber super zum Ende hin. Also, es gab so einen der besten Twists der letzten Jahre und das in einer Serie. Und ich fand es halt sogar filmübergreifend total super. Ja, und fand die letzte Folge, hat nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Und jetzt bei der zweiten,
Wenn du die zweite noch nicht gesehen hast, dann halte ich mich dazu einfach und wir gehen einfach zum nächsten Thema. Bringt sonst nichts.
Also auf jeden Fall mal reingucken. ich bin selbst noch gespannt, was passiert. Ansonsten Thema, glaube ich, wo du unglaublich hart abnörden kannst. Henry Cavill oder Cavill.
Ja.
Bekannt aus den letzten Superman-Filmen, Batman vs. Superman und
Man of Steel.
Ich habe so eine tolle tolle Überschrift geschrieben. Vom Superman zum Hexenmeister? Fragezeichen.
Okay. Nee, ist super. Nee, ist
Auftritt Alex.
Ist ganz, ganz toll. Völlig richtig. Um es erstmal kurz zu machen, die Schlagzeile ist, Henry Cavill wurde gecastet als Geralt of Rivia, The Witcher, bekannt aus den drei Witcher-Spielen. Und das ist ganz witzige Story, weil überraschenderweise ist er halt tatsächlich auch ein kleiner Nerd, glaube ich. Hat wohl die Spiele auch gespielt, kennt die Welt. Die Spiele basieren auf Büchern von einem polnischen Autor, sind da der absolute Kult. Also jeder kennt das dort.
Okay.
Genau. Durch den dritten Teil hat es die Spielereihe in den absoluten Mainstream geschafft. Mhm. So auch CD Projekt Red, die Developer. Und ja. Nur hatte er, glaube ich, in einem Interview, dass Netflix an einer Serie arbeitet, ist schon relativ lange bekannt mittlerweile. Also ganz sicher über ein halbes Jahr.
Gab es eigentlich vorher schon irgendwas oder nur das Computerspiel? Da bin ich halt komplett raus.
Also soweit ich weiß, gab es das Computerspiel und es gab eine Serie in den 90ern, eine polnisch produzierte Serie, die eine erwartete Qualität hatte. Formuliere ich es mal halbwegs politisch korrekt. So, von daher, wenn Netflix sagt, sie machen was, kann man da erstmal eine gewisse Erwartungshaltung haben. Mhm. Habe ich zumindest. Und ja, hat sich da irgendwie zu geäußert, dass er halt das Franchise super findet und dass er sich total gut vorstellen könnte, den Geralt zu spielen. Aber so, und nun gibt es einen Künstler, Boss Logic, dem folge ich auch schon seit einer Weile auf Instagram, weil der gerne mal, wenn solche Gerüchte aufkommen, ein bisschen Photoshop-Action macht. Ja, wenn es irgendwie heißt, Schauspieler XY wird gemunkelt für die Rolle, dann packt er da mal, photoshoppt er da mal ein bisschen was zusammen, um so einen Eindruck zu gewinnen, wie das seiner Meinung nach aussehen könnte. Mhm. Und das hat er gemacht. Mit Henry Cavill als Geralt. Direkt auch mit Netflix-Logo, ein bisschen frech. Und das sah aus wie echt und ging halt total viral. Mhm. Und das war irgendwann, ich weiß gar nicht, wir hatten es irgendwo aufgeschrieben, glaube ich, im August, Anfang August. Und nur einige Wochen später kam dann tatsächlich die News, dass Henry Cavill gecastet wurde. Und ich glaube, das gibt es halt nur mit Netflix, dass der Schauspieler hat Interesse, lass doch mal durchklingeln und dann machen wir innerhalb von 2-3 Wochen Vertragsunterlagen fertig, gucken, dass wir den Schedule, den Drehplan irgendwie geregelt kriegen, weil ich gehe davon aus, dass Henry Cavill einigermaßen busy ist. Und jetzt macht er das halt. Und der Artist ist da auch komplett aus dem Häuschen gewesen. Netflix hat ihm auch direkt geantwortet. Netflix US-Twitter-Account. Weil er meinte, stimmt das jetzt wirklich? Oder ist das nur so ein, und sie meinten, dein Argument war so schlagend. Was sollten wir anderes machen, als ihn zu casten? Und ich finde das einfach schön. Ich mag das so.
Aber die große Frage ist ja, er ist ja Superman.
Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten. Er ist prinzipiell Superman. Es ist nach wie vor nicht bestätigt. Es gibt nach wie vor keine klare Aussage von Warner dazu, aber es wird gemunkelt, dass er raus ist als Superman. Mhm. Er ist jetzt in 3 Filmen aufgetaucht und wie wir wissen, hat das Universum seine Probleme. Das möchte ich jetzt gar nicht so im Detail erörtern, weil wir haben das DC-Filmuniversum. Wir haben ja nur die Stunde, von daher, ich habe da Meinungen zu. Und es wird gemunkelt, erst raus. Es wird in absehbarer Zeit keinen Man of Steel 2 geben. Also keinen Standalone-Film für ihn. Es gab Gerüchte oder Pläne, dass er in der Shazam-Verfilmung auftauchen soll als Cameo. Das wurde wohl als Superman. Das wurde wohl gestrichen, weil es von Produktionstiming her wohl sich nicht überlappt hat. So zumindest meine Info. Und von daher gibt es jetzt auf absehbare Zeit erstmal für ihn keinen Platz. Und DC hat auch klar gesagt, dass sie den Fokus ein bisschen shiften wollen. Es soll eine Supergirl-Verfilmung geben, die als Prequel angesiedelt ist. Das heißt, Henry Cavill, unser Superman, wäre da zu jung. Das gepaart mit Ben Afflecks Abgang, der auch noch nicht bestätigt ist. Also es ist
als Batman dann.
Als Batman dann haben wir also jetzt aktuell keinen Batman und keinen Superman mehr, womit sie versucht haben, dieses Universum zu etablieren. Mhm. Wir können nur abwarten. Henry Cavill hat sich dazu auch nicht geäußert. Er hat nur ein super weirdes, kurzes Instagram-Video von sich selbst gepostet, wo ein Superman-Figur hochkommt und dann wieder runtergeht, ohne dass er was sagt. Können wir gerne für euch verlinken, könnt ihr euch selber anschauen. Hat am Ende des Tages noch mehr die Gerüchteküche angeheizt, als dass es irgendwas geholfen hätte, dieses Video von seiner Seite. Also ich weiß nicht, ob sie sich einen Jux draus machen. In den letzten Tagen gab es Gerüchte, dass das alles nur fake ist und das alles super ist. Erinnert aber nichts daran, dass es aktuell keine Pläne von DC gibt, wie sie mit den Figuren weder mit Superman noch mit Batman weitermachen wollen. Würde natürlich jetzt umgekehrt auch erklären, warum er Zeit hat, um eine Witcher-Serie zu machen. Auch wenn es nur 10 Folgen sind, wird das ja eine gewisse Zeit dauern, den Spaß abzudrehen. Von daher, also relativ viel im professionellen Leben von Henry Cavill, das sich aktuell tut.
Ansonsten, was bis jetzt geschehen ist, ich fand es ganz interessant. Man of Steel kommt mir schon ewig uralt vor, aber es sind gerade mal jetzt 5 Jahre, 2013, ich muss gerade nochmal gucken, und dann kam 16, Batman vs. Superman, und dann relativ schnell danach 2017 Justice League. Ansonsten war gar nicht so, oder steht gar nicht so viel auf seiner Agenda. Es gab hier noch 2015 Codename Uncle.
Ja.
Diese Spionage, Retro-Action, Thriller-Komödie von Guy Ritchie. Armie Hammer noch als Pendant, als Ostblock-Pendant in dem Film. Und Alicia Vikander hat sogar mitgespielt.
Ja, unsere Lara Croft.
Die heutige Lara Croft, genau. Oder bekannt aus Ex Machina. Ansonsten haben wir ihn zuletzt gesehen in Mission Impossible Fallout.
Oh ja.
Das war ja auch so ein Phänomen, wo er in Fallout ja seinen Schnurrbart trägt und dann
Och, lass uns damit nicht anfangen, um Gottes Willen.
Wir würden, glaube ich, einen riesen Fass aufmachen. Aber ich fand ihn halt super in Fallout.
Mal was ganz anderes.
Ja, also was heißt ganz anderes? Klar, er spielt halt schon recht physische Rollen und da hat er ja auch ordentlich ausgepackt.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Und draufgehauen. Und schauspielerisch ist es halt so ein bisschen Actionfilm Mission Impossible. Ne? Also er hat da jetzt nicht so unglaublich viele Facetten gezeigt, aber er zeigt ja zum Ende nochmal, gibt es so einen kleinen Twist und spielt so ein, zwei verschiedene Ebenen. Aber ansonsten
Wenn du dir so ein bisschen das Online-Feedback zu den ganzen News, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, zu Henry Cavill anhörst, hast du viele solche Stimmen, die sagen, sein Repertoire ist als Schauspieler ist überschaubar. Liegt so ein bisschen an den Rollen und was die Rollen hergeben, die er für dir sich so entschieden hat. Und ich habe jetzt natürlich nur die Witcher-Spiele gespielt. Ich habe die Bücher nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Ich bin jetzt also kein Experte, was das Universum betrifft. Aber Geralt wird jetzt auch nicht das ganz große emotionale Spektrum abdecken. Als Figur, gehe ich zumindest schwer von aus. Ja, daher passt das, glaube ich.
Ich fand es auch gar nicht allgemein. Also ich war jetzt erstmal auf Mission Impossible bezogen. Also ich fand ihn bis jetzt am besten in Codename Uncle. Da hat er wirklich so einen Bond-like Charakter gespielt, der halt, dem du es irgendwie abgekauft hast. Also war sehr sympathisch. Aber
der beste Superman seit Tom Welling in Smallville. Wäre schade drum.
Ich lasse das mal so stehen.
Was hast du noch?
Viel Glück, Henry. Gucken wir mal, was passiert. So, um es dazwischen zu schieben, es ist jetzt endlich offiziell Zombieland 2. Seit Jahren wartet man darauf. 2009 ist der Film rausgekommen mit Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, noch relativ jung damals, und Emma Stone. War, glaube ich, so der erste große Film von Ruben Fleischer als Regisseur.
Und was für ein Start
damit. Und
das ist ein großartiger Film.
Jetzt zum 10-jährigen Jubiläum ist jetzt endlich der zweite Teil, also die Fortsetzung, angekündigt. Und die Produktion soll jetzt wirklich, wirklich, wirklich im Januar starten.
Wir reden da im Januar nochmal drüber, würde ich einfach sagen, weil das glaube ich erst, wenn es passiert. Ich würde mich unfassbar freuen. Lasst euch so viel Zeit, wie ihr braucht. Einfach die Information, dass es das geben wird und dass das Originalcast wieder an Bord ist. Mehr brauche ich nicht wissen eigentlich.
Ja, das ist der größte Punkt. Also der Originalcast ist komplett dabei. Ansonsten bin ich halt gespannt, was bei rumkommt, weil ich fand es damals Zombieland auch heute noch ein super sympathischer Film, die Eröffnungssequenz schon.
100%.
Mit dem Metallica-Soundtrack. Sie haben da so coole 100%. Slow-Motion Effekte drin und die ganzen Charaktere, wie sie aufgebaut sind. Jesse Eisenberg mit seinen komischen Regeln zum Überleben.
Twinkies
spielen eine große Rolle und eine wichtige Rolle in dem Film.
Wie sie in jedem Leben spielen sollten.
Und wie man sie auch immer wieder ganz oft in Filmen halt sieht. Und ich bin gespannt.
Einer der besten Cameos, die ich in einem Spielfilm jemals gesehen habe.
Das kommt noch dazu.
Den verraten wir diesmal nicht. Wenn ihr das wissen wollt, Zombieland, absolute Empfehlung.
Genau.
Wir sind hier bei den News, ne?
Trotzdem, man kann ja mal ein bisschen ausschweifen. Dafür sind wir ja da, ne? Ich meine, wir heißen nicht umsonst Nerd Science Recorded on Tape.
Im Zweifel müssen wir uns was einfallen lassen, wenn es hier wirklich ins Spoiler-Territorium geht. Aber du hast gesagt, 10-jähriges Jubiläum. Wir sollten irgendwie eine gemeinsame Regel festlegen, ab wann es okay ist, über irgendwelche Filmspoiler zu sprechen.
10 Jahre ist ungefähr...
Klingt nach einer okayen Regel.
Okay, gut. Halten wir das mal so auf dem Schirm. Um es abzuschließen, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich drehe meine oder unsere Erwartungen nicht so hoch, weil Ruben Fleischer hat danach Gangster-Squad gemacht zum Beispiel, 2013 mit Ryan Gosling.
Mein Gott, da hatte ich große Erwartungen dran. Die Trailer sahen großartig aus. Dann haben sie das komplett umgeworfen. Die ganze Finalsequenz nochmal neu gedreht, weil es eine Real-Life-Schießerei gab oder so und haben alles nochmal umgeworfen und der Film hat überhaupt nicht mehr hingehauen.
Fand den echt ganz komisch auch.
Ich mag das Setting total.
Ja, so diese, diese Prohibitionszeit, Mafia-Thriller,
genau. Das ist echt eigentlich mein Ding, ich mag das. Wie gesagt, ich fand den Trailer toll, das Cast war mega, aber du siehst halt, was ein Zweifel, ein schwaches Skript, da kannst du die Creme de la Creme casten, macht halt am Ende einen Durchschnittsfilm.
Ja. Also ich finde auch ungeschlagen in diese Richtung die Untouchables. John Connery, Kevin Costner.
Ja.
Brian De Palma sogar, glaube ich. Jetzt muss ich noch mal gucken, bevor ich was Falsches erzähle, aber ich glaube, es war von Brian De Palma.
Prüf das doch einfach noch mal.
Ja, ich werde es ansonsten auf jeden Fall für dich googeln. wenn ich es jetzt einmal ins Rennen geworfen habe, bei einer meiner Lieblingsfilme.
Ist lange her.
Ist auf jeden Fall lange her. Aber ich gucke ihn heute auch noch super gerne. Und er ist, genau, die Untouchables. 87 von Brian De Palma. Brian De Palma, auch Mission Impossible 1, ne, by the way. Toller
Regisseur. Du hast mich neulich mal gefragt, welche tollen Sachen in 1987 passiert sind.
Oh, habe ich das?
Mein Geburtsjahr. Fürs Protokoll.
Ah, stimmt,
ja. Untouchables.
Untouchables, ja. Toller Film.
Ich hoffe, irgendjemand trackt das hier vielleicht mit für mich.
Ja. probier dein Glück. Auch dir alles Gute dafür. Ich mache in der Zeit weiter und wir drehen uns ein bisschen im Kreis, wir sind wieder bei Superhelden und zwar mehr oder weniger, wir gehen zumindest wieder in das Universum zurück, Joaquin Phoenix, bekannt von allen möglichen Rollen, die man sich auf der Welt und nicht auf der Welt vorstellen kann, spielt den neuen oder einen zwischenzeitlichen, wie auch immer, Joker aus dem, Batman-Franchise, Batman-Universum, DC-Universum. Aber
das ist mein Metier, ne? Sollte man meinen. Ja. Und ich bin total schlecht vorbereitet, was den Kontext dieses Films betrifft.
Es gibt ja auch, glaube ich, noch nicht viele Infos. Das ist ja
es einfach gibt mal nicht so. Viele Infos, aber ich habe keine Ahnung. Sie hatten jetzt einen neuen Joker gecastet. Jared Leto war zu sehen als Joker in Suicide Squad. Genau. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Jetzt haben wir einen neuen Joker.
Das war eine Schweigesekunde.
Ja. Joaquin Phoenix ist ein großartiger Schauspieler, hat er mehr als genug gezeigt. Für mich hat er in Her einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
War super, ne?
Ein grandioser Film. Das ist jetzt so eine der letzteren Sachen, die mir mit ihm direkt ins Gedächtnis kommen. Ich glaube, er kann einen guten Job machen als Joker, aber wie jeder nach Jack Nicholson und vor allem nach Heath Ledger trittst du halt in Fußstapfen mit einer Erwartungshaltung geknüpft, die, glaube ich, ganz schwer sind zu füllen. Ich bin gespannt, ob das Ganze in dieses ganze DC-Universum rein soll oder ob das eine reine Standalone-Geschichte wird. Weil mit, wie gesagt, dem Cast von Jared Leto lässt es sich für mich schwer vereinbaren, tatsächlich. Es gab erste Bilder.
Es gab sogar schon erste Backstage-Szenen vom genau. Set. Und da hat man sehr gut erkannt, weil du den Namen auch gerade ins Rennen geworfen hast, es ist so eine Mischung aus Heath Ledger Maske und Jack Nicholson Kostüm so ein bisschen.
Ja.
Also es ist halt schon ein bisschen rough von der Schminke und sie zerläuft ein bisschen fies im Gesicht, aber der Anzug ist so knalllilafarben mit bunter Krawatte.
Also man kann schon sagen, dass es aber nichtsdestotrotz eine klare Trennung ist von diesem völligen Over-the-Top-Punk
Jared
Leto, den wir hatten.
Genau.
Die werden schon da ihre Schlüsse gezogen haben, vermute ich jetzt mal.
Ja. Also da bin ich echt gespannt, was sie da draus machen. Ich hab, es gab ja auch als allererstes gab es ein Bild von ihm, Porträtbild über Instagram.
Ja, richtig.
Ohne Schminke.
Ja, ja.
Und der Untertitel war Arthur. Ich kenne mich jetzt mit dem Joker-Universum relativ schlecht aus, aber es klang ein bisschen so, als würden sie vielleicht den Origin von Joker erzählen.
Es gibt nicht die eine Origin tatsächlich. Das ist der Trick an der Figur. Das ist auch das, was sie bei Dark Knight mit Heath Ledger immer wieder thematisieren, weil er erzählt gefühlt jedem eine andere Geschichte von sich, von früher.
Ja.
Und ja, es gibt prinzipiell so eine Art Kanon. Ich will jetzt auch nicht so ins Detail gehen, aber es wird immer so ein Stück weit alles wieder relativiert. War er das wirklich? Ist er das? Hat der Batman ihn zum Joker gemacht oder nicht? Deswegen bin ich tatsächlich gespannt, gerade weil es ist ja offensichtlich jetzt ein älterer Joker auch, also ein älterer Schauspieler, der ihn auch spielt. Und aus den Bildern heraus, finde ich, macht er einen recht alten, verbrauchten Eindruck.
Okay.
Bin ich einfach gespannt, ob es eine Origin-Story wird. Und wie es in das ganze Universum passt, ob wir überhaupt einen Batman haben. Und wenn ja, wer dann der Batman ist. Und ob wir ihn überhaupt sehen ohne Maske. Es stellt sich, weil der Joker ist nichts ohne Batman.
Ja, klar.
Also
das
lebt von der Dynamik der beiden.
Ja.
Die brauchen sich halt.
Ja, dann. Bleiben wir gespannt. Gucken wir mal, was bei rauskommt.
Ja, wenn sie jetzt die Dreharbeiten machen, dann werden wir nicht so weiter Zukunft mal einen Trailer sehen und ich glaube, spätestens dann werden wir wieder drüber sprechen müssen. Ja.
Auch ein Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen, ist, es wird einen zweiten Teil, ich mach's ganz kurz, es wird einen zweiten Teil von Space Jam geben.
Kleines Wow, oder ist das eine angemessene Reaktion? Weil das ist ein Stück Kindheit für mich zumindest.
Ich habe gerade überlegt, ob ich schon wieder einen Übergang zum nächsten Thema mache, ehrlich gesagt, aber ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Ja, es ist auch für mich ein Teil meiner Jugend, Space Jam, die Looney Tunes in einer Roger Rabbit-artigen Trickfilm-Mischung mit Realbildern.
Damals mit Michael Jordan.
Michael Jordan, genau. Was war eigentlich die Story? Es waren irgendwelche kleinen, runzligen Aliens, die sich die Superkräfte oder die Spielkräfte von NBA-Stars aufgesaugt haben.
Korrekt.
Und dann in einem intergalaktischen Baseballspiel letzten Endes die
Basketball.
Genau,
gegeneinander antreten, ja.
Die Looney Tunes abziehen
wollten. Ja, richtig. Es war damals einfach ein buntes Spektakel. Technisch finde ich nach wie vor unheimlich aufwendig gemacht, unheimlich gut gemacht. Mit Michael Jordan damals die absolute Sportikone der 90er reingezogen, der das auch ganz sympathisch macht. Unvergessener Soundtrack von R. Kelly, der beigesteuert wurde.
Oh, das I
Believe I Can Fly.
Ach, das war
zum Film? Der Space Jam Soundtrack.
Oh Gott, das weiß ich gar nicht
mehr. Meine ich, ja. Und von daher jetzt nach vielen, vielen, vielen Jahren, nachdem, glaube ich, oft darüber gemunkelt wurde, final jetzt ein zweiter Teil, mit einem unbekannten Regisseur, der nicht viel gemacht hat. Nichts davon kannte ich. Mit einem Ryan Coogler als Produzenten, der Regisseur von Black Panther und Creed. Ja.
Deutet auf jeden Fall ein interessantes Zusammenspiel an der Produktion und im Cast an. Ich muss auch gerade nochmal nachgucken. 96 war das. Ich dachte sogar,
ist schon was her.
Fast früher gewesen.
Ja, hätte ich auch gedacht.
Und Bill Murray dabei.
Oh ja. Oh ja, ich weiß.
Er streunert durch diverse Filme. Immer wieder. Es ist immer wieder
Er macht jeden Film besser.
Sehr witzig. Ja, ist auf jeden Fall kein Verlust, ne, ihn dabei zu haben. Ich sehe gerade bei IMDb.
Zum Thema Bill Murray fasse ich mir jetzt hier einmal an die Nase. für alle, die verstanden haben, warum er immer wieder auftaucht und das genauso lustig finden wie Ronny.
IMDb hat Space Jam eine, das ist ja, weiß ich nicht, eine 6,4, was ist denn das?
Ist gar nicht mal so gut. Ist befriedigend.
Ja, ist befriedigend. Und ich höre auch immer wieder Space Jam von vielen, dass sie ihn damals und heute immer noch hassen oder gehasst haben. Also es gibt
warum
auch,
genau?
Ja, weiß ich auch nicht, weil es einfach irgendwie was Trashiges hat. Und man hat ja später auch nochmal versucht, was war es, Looney Tunes Back in Action mit
ich bin raus.
Wann war das denn nochmal? Da bin ich echt ein bisschen schlecht vorbereitet. Aber es gab doch irgendwann nochmal so einen Versuch vor 10 Jahren, dass genau dieses Genre nochmal ins Leben zurückzuholen. Aber es ist, glaube ich, glücklich gescheitert. Ich weiß nur damals, sie wollten...
Wenn ich es nicht kenne, klingt es verdächtig danach, als hast du recht.
Ja, sie wollten alles besser machen, glaube ich, als Space Jam und hatten da so ein bisschen, die Nase etwas nach oben, aber keine Ahnung.
Ich glaube, es ist schwer ranzukommen. Das war, glaube ich, da in den 90ern einfach so ein ganz Moment. Also es gibt so eine Handvoll Filme, die halt irgendwie was probieren, künstlerisch Neues zu schaffen, das es vielleicht so in der Form noch nicht gegeben hat. Und bei Space Jam ist irgendwie alles zusammengekommen, dass es irgendwie gut ist.
Ich fände es so interessant, mal andere Meinungen zu hören. Und ich glaube, dafür sind alle möglichen Kommentare und Like-Funktionen auf jeden Fall wichtig, die ihr nutzen könnt, jetzt unterhalb dieses YouTube-Videos. Sagt auf jeden Fall, ob ihr Space Jam kennt, ob ihr das gut findet oder ob ihr es, wie man so munkelt, doch nicht so toll fandet. Fandet.
Ich glaube, du musst dafür das richtige Alter gehabt haben, ansonsten warst du entweder zu jung oder im Zweifel zu alt und fandst, es war halt trashig, wie du schon gesagt hast. Kann ich mir gut vorstellen.
Also in meiner Zeit gab es da McDonald's-Spielzeug, also das, ich war da, glaube ich...
Das ist kein schlechtes Zeichen.
Absolut im Sog.
Ja.
Aber wir werden sehen.
Was hast du noch?
Was habe ich noch? Wir haben noch ein paar Bewegt-Bild-Meinungen abzugeben. Und zwar in kurzer Form. Nämlich haben wir mal geschaut, was es denn immer so an Trailern gibt. Und ich glaube, so einer der größten Trailer, die gedroppt
sind. Oh ja, die letzten ein, zwei Wochen waren gut gefüllt.
Gut gefüllt. Einer davon, der Trailer zu Captain Marvel.
Ja. Ja.
Ich muss ja direkt sagen.
Das ist passiert.
Marvel, Avengers-Filme, die ganze Superhelden-Schiene, bin ich nicht so 100% drin. Man hat vielleicht schon an der einen oder anderen Info rausgehört. Aber ich fand jetzt gerade Marvel, so die letzten Filme haben mich wieder deutlich mehr gecatcht. Also gerade Black Panther und der erste Avengers 4.
Infinity War.
Haben mich doch sehr gecatcht. Und das Ende von Infinity War schlägt natürlich schon irgendwie einen Bogen zu Captain Marvel. Oder gibt zumindest einen Hinweis? Man weiß es nicht genau.
Ja, wir können ja offen drüber reden. Der Aftercredit teast halt an. Wie auch immer das jetzt genau passiert, aber es teast an, dass Captain Marvel auftauchen muss, wird. Mhm. Und so wie Infinity War endet, wird sie eine zentrale Rolle spielen in der Fortsetzung.
Ja.
Trailer ist super, weil das irgendwie für mich nur eine, ja, Collage an zusammenhänglosen Bildern war, die keinerlei Rückschlüsse auf irgendeine Story führen, was ich super finde.
Ja.
Und ich brauche eigentlich gar nicht mehr sehen, tatsächlich.
Also was an dem Trailer, was ich super interessant fand, also erstmal, weil du es gerade gesagt hast, es ist eine Sie, ja? Also
wir müssen erstmal von vorne anfangen, glaube ich auch. Ja.
Alison Brie.
Brie Larson?
Ich sag doch, man kann ihn nicht auseinanderhalten. Unglaublich.
Die Brees.
Brie Larson, ja, ich korrigiere. Spielt Captain Marvel und so wie es im Trailer angedeutet wird oder so wie es teilweise auch aus den Comics hervorgeht, spielt sie dann eine der mächtigsten Avengers-Figuren?
Ja.
Ich meine, sie ist ein Mensch, der den Planeten verlässt und dann, das wird ja im Trailer auch schon gezeigt, in der Star Wars, also ein bisschen was, sowas wie die Guardians of the Galaxy, kann man das irgendwie so ein bisschen,
ja.
Nur ein bisschen, sah ein bisschen eher so nach Beamtentum mehr aus.
Ja.
Letzten Endes gegen das Böse kämpft. Und das ist wird hier dargestellt durch die, ich muss es nochmal ablesen, durch die Skrull. Die Gestaltenwandler sind und die Erde unterwandern wollen.
Genau.
Schön. Ich habe auf jeden Fall schon mal deine Zustimmung, dass ich jetzt keinen Scheiß erzählt habe. Ja, und was ich an Trailer sehr, sehr, sehr schön und interessant finde, ist schlägt gar keinen großen Bogen zu den ganzen Avengers-Filmen an sich, sondern ist, also auch von den Bildern wirkt nach einer sehr episch und groß erzählten
Man kann es aber auch nur erahnen. Es ist nicht wie bei zum Beispiel dem Aquaman-Trailer, der vor einigen Wochen rauskam, wo gefühlt der ganze Film schon mal erzählt wird, inklusive Bilder der großen Schlachten, die man sehen wird. Es wird nicht alles vorweggenommen. Also ich finde, im Captain Marvel-Trailer wird das alles so ein bisschen angedeutet. Du kannst dir vorstellen, dass es vielleicht das Ganze geben wird, aber so wirklich sehen tun wir es noch nicht. Ganz spannend finde ich das Setting, weil sie weggehen. Es muss sich nirgendwo wirklich einreihen. Das Ganze spielt in den 90er Jahren.
Das ist ja auch das super Interessante. Es spielt ja nicht in der jetzigen Zeit, auch zu den Avengers-Teilen, sondern genau. Es spielt letzten Endes in der Vergangenheit.
Nämlich so, das heißt, wir haben da ein bisschen mehr Freiraum, glaube ich, erzählerisch. Mhm. Hat sie aber natürlich trotzdem vor gewisse Herausforderungen gestellt, weil wir haben Samuel L. Jackson, der wieder auftaucht.
Als junger Nick Fury.
Und
noch
da,
mit beiden Augen?
Genau, da es ja in den 90er Jahren spielt, mussten sie da mit ihrer CGI, die wir jetzt auch schon bei den Guardians of the Galaxy oder in dem Captain America 3 gesehen haben, wo wir den jungen Tony Stark sehen, hatten sie jetzt schon diverse Male Figuren verjüngt, CGI-mäßig. Und zum Beispiel bei den Guardians of the Galaxy haben sie da einen ganz großartigen Job gemacht. Fand ich sehr beeindruckend. Und du siehst ja zwei kurze Szenen von Clark Gregg als Agent Coulson.
Der auch wieder zurückkommt dadurch.
Der natürlich auch wieder zurückkommt, weil es spielt ja in der Vergangenheit. Als auch von Samuel L. Jackson.
Beide mit wesentlich mehr Haar.
Die ganz großartig aussahen. Also
das, was man gesehen hat an der
Kürze. Die Visual Effects in der Kürze sahen auf den ersten Blick echt beeindruckend aus. Also da sind sie mittlerweile weit gekommen, was diese Verjüngung betrifft. Ach, und nicht zu vergessen, eine ganz beeindruckende Szene von Michael Douglas in Ant-Man zu Beginn. Ein junger Michael Douglas, das hat mich auch komplett umgehauen.
Ja. Also Guardians of the Galaxy, nochmal zur Vollständigkeit, war der zweite Teil, wo Kurt Russell mitspielt.
Der zweite Teil, ein junger Kurt Russell, ja.
Und das sah richtig, richtig gut aus. Das sah wirklich gut aus.
Das war Wahnsinn, ja.
Also man hat auch viel mit Sonnenbrille gemacht, oder er trägt relativ viel Sonnenbrille in den Einzelszenen,
ja,
wo sie am Cabrio durch die Landschaft fahren, aber
ja, genau.
An sich war es schon
top-notch. Es gibt noch einen relativen Close-Up, wo sie halt, wo er die Szenen gespielt hat, wo sie einen Körperdouble hatten, der die Szenen gespielt hat, und unterm Strich haben sie, glaube ich, dann eine Mischung aus beiden genommen.
Ja.
Und das Ergebnis spricht auf jeden Fall für sich.
Ich überlege gerade, der größte Trick, den man in letzter Zeit noch gesehen hat, war Star Wars, Rogue One, wo man zum Schluss, man kann es glaube ich erzählen, Prinzessin Leia sieht.
Ja.
Das ist ja der nahtlose Übergang zu Episode 4 von Star Wars. Und da war ja auch ein Körperdouble, und dann hat man letzten Endes noch digital Carrie Fisher, die in den letzten Filmen, auch in den Episode 7 und 8 Filmen, Prinzessin Leia gespielt hat, quasi so rein digitalisiert.
Wobei diese Szene tatsächlich ja unglaublich polarisiert hat.
Ja, weil ich fand auch, es sah relativ.
Du siehst es noch.
Ich fand, es sah relativ künstlich aus.
Man muss aber dazu sagen, dass diese kurze Szene von Leia oder Carrie Fisher als junge Leia ein richtiger Close-up war. Also du hast formatfüllend nur das Gesicht gesehen. Mhm. In den ganzen Marvel-Szenen kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass das so war, sondern sie kommen immer mit so einem.
Es war schon relativ nah. Ich würde so halbnah sagen.
Höchstens. Aber ja, wie gesagt, sie sind da, glaube ich, weit gekommen. Ich bin halt tatsächlich gespannt, was es für einen Anteil hat. Weil in den ganzen Marvel-Filmen, ja, es war da, aber es waren tatsächlich auch immer nur kurze Szenen. Bei Captain Marvel sieht es jetzt tatsächlich so aus, als könnte Samuel L. Jackson einer der Hauptrollen sein.
Ja.
Und dann müssen sie den Spaß ja komplett betreiben. Außer natürlich, wir haben im Trailer nur den halben Film gesehen und die zweite Hälfte spielt zur Jetztzeit und erklärt ein bisschen, wie es mit Infinity War weitergeht oder so.
Mhm.
Glaube ich aber nicht.
Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf die ganze Geschichte an sich. Denn was man im Trailer auch gesehen hat, das fand ich auch super interessant. Also nicht nur Samuel Jackson kommt zurück und Clark Gregg als Phil Coulson, sondern die Star Force, also die Guten, bestehen zudem noch aus Korath, wie auch immer. Ihn hat man gesehen als, kurz gesehen, relativ am Anfang von Guardians of the Galaxy 1 als Bösewicht. Und auch in der Star Force, das fand ich sehr, sehr, sehr witzig, Ronan. Also gespielt von Lee Pace, dem Oberbösewicht.
In Guardians 1.
Auf Guardians 1 spielt auch mit und spielt da einen Guten.
Ja. Also wie gesagt, das ist halt das, was ich meine. Du kannst halt, wenn du das Ganze in die Vergangenheit setzt, ein bisschen Spaß haben, im Zweifel mit auch mit Charakteren, die quasi schon verbrannt sind.
Ja.
Letzten Endes. Erzählerisch. Und das ist spannend. Und vielleicht kriegst du tatsächlich auch den Bogen gespannt dann. Ja. Warum aus manchen Figuren, die wir schon kennen, geworden ist, was wir jetzt wissen. Super spannend.
Ja, ich finde es auch tatsächlich für mich super interessant, wie Captain Marvel dann im nächsten Avengers-Film, gibt es eigentlich schon einen Titel?
Es gibt immer noch keinen Titel.
Aber es gab so einen Teaser letztens.
Es gab einen Teaser, da war man sich aber nicht ganz sicher, ob der den Titel teasern soll oder nicht.
Ja.
Es gibt noch keinen Titel.
Okay. Mich interessiert dann echt auch, wie Captain Marvel dann da in dem Teil da aufräumt, irgendwas.
Zum Thema Titel, verlasst dich drauf, verlasst euch drauf, sobald es einen Avengers 4 Titel gibt, oder 5, Avengers 5 Titel.
4.2?
4, wie auch immer, werden wir drüber sprechen.
Ja, sicherlich. Ansonsten interessante These. Was würdest du machen, wenn Brie Larson vom Himmel fällt und in deinem Haus landet? So eröffnet der Trailer.
Das ist richtig.
Das ist mir das Erste, was in den Kopf geschossen ist. gut aussehende blonde Frau.
Kommt ein bisschen darauf an, ob meine Frau zu Hause ist oder nicht.
Ah, okay. Und dann habe ich nämlich...
Wir schneiden den Podcast, ne?
Ha. Vielleicht. Und dann habe ich nämlich die nächste Verbindung geschlagen zu Room. Raum. Brie Larson. Super gespielt. Natürlich ganz, ganz, ganz heikles Thema, aber...
Mein Gott, das war so ein seichter, gut gelaunter Podcast.
Bis jetzt. Auf jeden Fall auch angucken. Das war so, wo ich gesagt habe, puh, die Frau hat auf jeden Fall was drauf, interessant, was da kommt. Und der letzte Film, den ich gesehen habe, der mir jetzt im Kopf ist, ist Free Fire zum Beispiel, weiß nicht. Auch mit Armie Hammer.
Das ist richtig. Fand ich aber gar nicht mal so gut.
Ja, war ganz interessant, konnte man sich mal anschauen, aber... war auch ein ganz witziger Cast, aber vom
Ein Set,
genau.
Es ist halt nicht jeder Tarantino, ne?
Ja, richtig. Es geht um eine Lagerhausschießerei, die ausufert. Und im Endeffekt, genau, ist das eigentlich auch schon alles, was man darüber erzählen kann. Auf jeden Fall, guckt das alles an. Nächstes Thema hier in unser Bewegtbild.
Ja, wir haben ein bisschen zu tun heute, ja.
Ja, wir haben hier richtig viel zu tun. Ja. In unser Bewegtbild, Reise Replicas. Keanu Reeves, du als großer Keanu Reeves-Fan, ich als großer Keanu Reeves-Fan. Replicas, ein Film, jetzt wollte ich gerade von und mit sagen, erstmal nur mit meines Erachtens Keanu Reeves.
Es ist so ein Stück weit auch von, das Skript wurde geschrieben von Keanu Reeves Produktionsfirma.
Mhm.
Aber, also ich weiß nicht, was du da jetzt groß drüber erzählen willst, dieses ganze Projekt steht irgendwie gefühlt unter keinem guten Stern.
Ja.
Also der erste Trailer ist,
genau deshalb.
Was, 3 Jahre alt mittlerweile oder 2 Jahre alt?
Na, der Haupttrailer ist genau 1 Jahr alt.
Gut, das Ding ist abgedreht seit 2017.
Mindestens, ja.
Ist also fertig, wurde auch in diverse Länder verkauft, hat wohl auch irgendwo eine Premiere gefeiert, laut IMDb zumindest, im Dezember 2017, glaube ich. Es gibt kein IMDb-Rating. Es gibt keine Kritik dazu.
What?
Man könnte meinen, dieser Film existiert nicht. Die Prämisse mit künstlicher Intelligenz ist nett gemeint, ist ein aktuell hippes Thema. Ich sehe auch Keanu Reeves total gerne.
Mhm.
Ich würde mir auch diesen Film angucken. Aber er existiert ja gefühlt nicht.
Ja, und das ist ja, warum ich ihn mit reingenommen habe. Es gab vor genau 1 Jahr gab es einen Trailer, also einen kompletten Trailer. Und das Aberwitzige ist, dass jetzt ein Teaser rauskam. Also nicht ein Trailer, sondern nur so ein kleiner Teaser. Und was total interessant ist, in dem Trailer von vor 1 Jahr wird eigentlich ein riesiger Twist vorweggenommen im Film. Also es geht ja darum, künstliche Intelligenz, man kann irgendwie das Bewusstsein in einen Roboter
transferieren,
ja. Wenn man jetzt irgendwie schwerste Verletzungen hat, kaum überleben können. Er ist da eine Art Wissenschaftler, der daran arbeitet und das perfektioniert. Ja,
ist der führende Forscher da dran.
Genau, ja, und jetzt in dem jetzigen Teaser hat man nämlich diesen Haupttwist irgendwie wieder versucht zu verstecken.
Das
und,
ist korrekt. Du siehst nur so kurze Szenen von Alice Eve, die seine Frau spielt.
Genau. Und diese ganze Thematik mit, wie machen wir das jetzt mit den Trailern? Ich weiß gar nicht, was das Filmstudio gemacht hat. Hat vielleicht gesagt, oh Mann, den haben wir voll vergessen. Lass nochmal einen Teaser rausbringen, oder? Ich finde es auf jeden Fall witzig, was damit passiert. Vielleicht kriegt man irgendwann zu sehen im Kino, Direct to DVD. Ich weiß es nicht. Die DVD, für alle, die noch DVD-Player haben.
Ich könnte mir Letzteres tatsächlich gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass es ein zumindest kein großes weltweites Kino-Release dafür geben wird für den Film. Also ich glaube, dafür ist das ist jetzt einfach vorbei.
Ja.
Ich hoffe so ein bisschen, dass nach einem Release, wann auch immer es denn sein wird, wir noch die Story dahinter bekommen. Also was war der Grund? Was ist irgendwie schiefgelaufen? Ja. Das würde mich halt wirklich brennend interessieren. Weil Keanu Reeves ist seit John Wick einfach absolut hot.
Spätestens seit da.
Lass es mich anders oder formulieren.
Wieder hot.
Wieder hot.
Wieder hot. Hot, hot, hot.
Next.
Next. Genauso heiß, also fand ich zumindest, um mal von den Personen wegzukommen, Stieg Larssons Millennium Trilogie, vorsichtig gesagt, gab es jetzt einen Trailer zu einem neuen Film, zu einer neuen Verfilmung aus Hollywood, und zwar The Girl in the Spider's Web. Das ist, das fand ich ganz interessant, um es nochmal kurz von vorn zu erzählen, also Stieg Larsson, Autor aus Skandinavien, hat eine Buchreihe geschrieben, wollte mal 10 Bücher schreiben über eine Hackerin namens Lisbeth Salander, die versucht, Schreckenstaten und geheime Sachen aufzudecken im Wohle der Menschheit, natürlich nur gegen Bezahlung, kämpft aber ein bisschen so mit ihren eigenen Dämonen. Hat noch ein paar andere Charaktere, sehr interessant, staffelarisch, deshalb glaube ich auch sehr erfolgreich. Aber das Interessante ist, Stieg Larsson ist 2004 verstorben, hat nur 3 Bücher letzten Endes fertiggestellt und erst ab 2005 wurden die veröffentlicht und ist dann weltbekannt geworden und der wurde auch posthum mit diversen Auszeichnungen dann
richtig
dekoriert. Und die ersten 3 Bücher, die er noch schreiben konnte, wurden dann schon auch in Schweden verfilmt mit Noomi Rapace und Michael Nyqvist in den Hauptrollen.
Ja.
Und relativ kurz danach kam das erste Remake aus Hollywood mit Daniel Craig und Rooney Mara in den Hauptrollen.
Das ist korrekt zusammengefasst.
Dankeschön.
Sei noch erwähnt, du hast gesagt, es sollte 10 Bücher geben, dass er trotz seines Todes sehr wohl zumindest grobe Outlines und Zusammenfassungen von weiteren Romanen geschrieben hat.
Ich glaube, bis zum 6. Band
genau,
lagen Manuskripte vor, ja.
Er hatte eine neue Partnerin, eine neue Frau, glaube ich. Und es gab dann einen jahrelangen Rechtsstreit über die Veröffentlichung oder die Freigabe dieser Skripte, mit denen dann andere Autoren im besten Sinne des Erfinders diese Reihe weiterführen können.
Genau.
Das ist jetzt tatsächlich passiert?
Nein, nicht im Detail. Ich glaube, sie haben es trotzdem versagt. Und
ist es immer noch versagt?
Ja, und sie wollten es nicht weiterschreiben lassen. Und das, was jetzt
verrückt
danach kam, Band 4 und 5.
Genau.
Das sind wirklich von Scratch.
Ich dachte, das basiert auf seinen
Nee, habe ich
Notizen.
Extra nochmal nachgelesen, so wie ich das
und dann lerne ich heute auch noch was.
Herausgefunden habe, wollte man wirklich die angefangenen Manuskripte nicht weiterschreiben lassen, sondern die sind jetzt wirklich von neu auf in diesem Universum mit den gleichen Charakteren neu geschrieben. Und das war dann der David Lagerkranz. Genau, und der vierte Teil kam 2015. Und das ist jetzt der, den man verfilmt hat. Also man hat jetzt von dem Hollywood-Remake den ersten Teil verfilmt, den zweiten und dritten ausgelassen und macht jetzt direkt den vierten.
Es macht auch irgendwie Sinn. Ich meine, letzten Endes haben sie den zweiten und dritten Teil damals von der Reihe mit Noomi Rapace und Daniel Craig nicht weitergeführt, weil es kommerziell nicht so erfolgreich
Rooney
war. Rooney Mara. Ja. Sorry, ich bringe sie schon durcheinander.
Ja,
das schwedische Original
das
und das Remake.
Das ist wie mit dem Breeze. Das ist
Ich fand die schwedische Variante super. Ich fand auch das Remake echt gut gemacht.
Ja.
Für mich war das Remake als einer, der das Buch gelesen hat, näher am Buch. Es macht jetzt nicht unbedingt einen besseren Film. Ich persönlich fand, es hat mehr Kontext gegeben und hat deswegen für mich zumindest besser funktioniert. War ein bisschen schade, dass es da nicht weiterging. Es war ein David Fincher-Film.
Genau.
Von daher, hallo, David Fincher. Ich meine, der Mann ist auch über jeden Zweifel erhaben.
Also wer jetzt wirklich jahrelang unter dem Stein gelebt hat, in den letzten größeren Filmen, zum Beispiel Social Networks, aber 90er Jahre.
Wie interessiert das denn? Er hat 7 gemacht. 7 und Fight Club. So, damit kannst du dich zur Ruhe setzen als einer der wichtigsten Regisseure, die es gegeben hat. Fertig.
Was immer so ein bisschen untergeht, ist ja auch The Game.
Oh mein Gott, The Game.
The Game.
Mit Michael Douglas.
Mit Michael Douglas, wo ich immer so dachte, ja, hatte wahrscheinlich mal, war die Spielwiese, aber nein, der kam sogar nach 7.
Der kam nach 7. Habe ich, glaube ich, viel zu jung gesehen auch.
Ja.
Und ist einer so der Filme, die ich wirklich in Erinnerung habe, wo mich der Twist am Ende komplett geflasht hat. Als kleiner Stift.
Aber ja, gut. Aber ich fand ihn, ich weiß gar nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich fand den Twist zum, am Ende von The Game, ich fand ihn einfach viel zu groß. Ich fand ihn einfach viel zu groß. Ja, und viel zu unglaubwürdig.
Ich fand es total super.
Also der Twist oder Schockmoment am Ende von 7 ist viel kleiner, aber der erschüttert dich so in deinem bis aufs Knochenmark.
Oh ja.
Wo ich dann bei The Game dachte, echt jetzt?
Gut.
What the fuck? Aber okay.
Vielleicht können wir da auch irgendwann im Detail nochmal drüber sprechen.
Ja, ansonsten der Trailer von The Girl and Spiderweb fand ich, wirkt mega groß aufgehangen, hat weniger von Lisbeth Salander und Michael Nyquist irgendwie schlüsseln irgendwelche verjährten Morde oder Straftaten auf, sondern war für mich jetzt so ein richtiger Tomb Raider-esker Actionfilm-Trailer, wo ich dachte so, huh.
Weiblicher Jason Bourne irgendwie.
Ja, ein bisschen, ja. Gefühlt. Also Claire Foy ist da in der Hauptrolle.
Und auch mega angesagt gerade.
Aus, ja, The Crown.
Ja, Netflix-Produktion.
Auch diverse Auszeichnungen bekommen. Mhm. Und ja.
Ja, abwarten.
Abwarten.
Ja.
Ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall geben, aber der Trailer war so,
okay. Wie gesagt, ich finde es gut, dass sie die alte Trilogie ruhen lassen, sagen, wir casten neu, machen jetzt weiter mit den Büchern, die dann, wie du jetzt gesagt hast, nichts mehr mit den Büchern von Stieg Larsson zu tun haben. Ja, werden wir sehen.
Gucken wir mal. Neuer Cast war, glaube ich, aber von vornherein geplant. Auch nach Fincher, glaube ich, dass man gesagt hat, ist so anthologiemäßig. Also wir machen mit jeder Verfilmung irgendwie, besetzen wir die Hauptrollen neu.
Okay.
Reiht sich da jetzt ein. Mal gucken, ob der 6. Band dann auch verfilmt wird. Nee, der 5. Stimmt, wir sind jetzt beim 4. Oh, ich bin heute aber auch durcheinander. Oh. Und das zur ersten Folge, unglaublich. Wahnsinn, was hier alles zusammenkommt. Ich bin ja auch leicht erkältet. Ich muss die ganze Zeit hier rumhusten und rumkeuchen. Das ist für die erste Folge total gut.
Das Publikum wird es dir nachsehen.
Ja, ich hoffe. Ich hoffe ja auch, dass der Rechner hier, mit dem wir die ganze Sache aufnehmen, durchhält. Wir hatten auch schon diverse Freezes und es steht alles unter.
Es kann nur besser werden.
Ja. Ansonsten war das, glaube ich, mit der Sammlung an News, die zumindest uns interessieren, und den Trailern der letzten 1-2 Wochen, würde ich sagen.
Es war eine Menge.
Es
war eine Menge los. Und wir haben uns ja entschieden, gewisse Themen auszulassen und uns zu entscheiden, über welche News wir wirklich sprechen wollen.
Mhm.
Haben wir jetzt gemacht?
Check.
Jawohl.
Und jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptthema. Einem Film, der mich auch mit dem Trailer super angefixt hat und dann wusste gar nicht, dass du ihn auch auf dem Schirm hattest. Du meinst plötzlich, ich habe ihn schon gesehen, total toll, lass uns darüber reden. Und ich so, ja, lass machen. Und zwar Upgrade von 2018. Also aus diesem Jahr recht frisch.
Willst du noch kurz was zu den Specs sagen, bevor wir einsteigen? Dass die Leute wissen, wir reden. Ja. Weil ich muss zur Scheine des Films gestehen, dass Upgrade ein relativ generischer Titel ist.
Das ist auch das Problem, wenn man den jetzt googeln möchte, denn der neue Predators-Film oder Predator-Film heißt Predator Upgrade. Und sobald man das eingibt, sticht der natürlich in jeder Google-Anfrage.
Ja, natürlich, man gegen Low-Budget-Film,
genau,
ja klar.
Man muss ein bisschen besser gucken. Upgrade ist auch kein Wunder, wenn man den mal schnell übersieht, denn es ist halt wirklich eine relativ kleine Produktion aus Australien. Australischer Regisseur Lee Whannell, den man wahrscheinlich kaum kennt. Er ist Regisseur von Insidious 3 und
Saw.
Genau, Saw. Da hat er zumindest relativ viel geschrieben. Also
Er hat die Trilogie geschrieben und ich meine, er hat auch tatsächlich komplett Insidious geschrieben.
Genau.
Nur nicht überall Regie geführt.
Genau, beim letzten.
Genau. Aber ich meine, Saw als auch Insidious sind Dinge, die man schon mal gehört hat. Und ich meine, wenn du das ausgeheckt hast, ja, gut. Also gibt Schlimmeres.
Ja. Also kommt eher erstmal so aus dem Grusel-Mystery.
Das ist der Horrorsektor, ja, auf jeden Fall.
Torture-Porn-Bereich.
Ja.
Wenn man's so
alles möchte. Davon, ja.
Alles davon. Und aber er an sich macht einen super sympathischen Eindruck. Und wenn man
es. Er war auf jeden Fall auch, er ist auch jünger noch, als ich dachte, tatsächlich. Also er hat ja schon.
Das habe ich gar nicht auf dem Schirm.
Nur auf den ersten Blick, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie alt er ist, aber
okay.
Er hat sich gut gehalten.
Kommt aus Australien und hat in Absprache mit der Produktionsfirma dann, wurde ihm auch ans Herz gelegt, einfach der Kosten wegen dreht das ganze Ding doch auch in Australien und hat es in Melbourne gedreht. Und wenn man dem Internet glauben darf, dann haben sie es geschafft, $5 Millionen gerade mal dafür aufzuwenden. Und das sieht man dem Film, finde ich, nicht an.
Überhaupt nicht. Also das, als ich das Budget gelesen habe, tatsächlich war ich auch ein bisschen baff tatsächlich. Also es ist, ist sehr beeindruckend.
Ja, also hätte man verschwenderisch gefilmt, eben, ich hätte gesagt, da fehlt eine Null einfach. Bei 5 Millionen,
Ja, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber
Verschwenderisch, sage ich ja. Kann man machen.
Ja, also beeindruckend, was sie da für $5 Millionen hinsetzen, wenn du weißt, was andere größere Produktionen so raushauen.
Ja.
Und was du dann da bekommst.
Weil nur zum Vergleich, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, irgendwie abseits von dieser Folge. Mission Impossible Fallout hat 180 Millionen gekostet. Also 180 Millionen. 180 Millionen.
Ja, ein Großteil davon ist die Versicherung für Tom Cruise.
Das kommt nämlich nur oben drauf. Tom Cruise hat sich ja bei Mission Impossible Fallout den Knöchel gebrochen und alleine dafür musste die Versicherung nochmal mit 70 Millionen Schadensersatz.
Es ist ja nicht nur der Schadensersatz. Er hat sich den Knöchel gebrochen. Hauptdarsteller kann nicht weitermachen. Die ganze Produktion steht still. Das kostet alles Geld. Also da verbrennst du jeden Tag Geld.
Klar.
Ja, und das macht sich dann am Ende auch im Budget bemerkbar, klar.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt aber auch, nur für die Ausfallkosten von Mission Impossible hätte man mindestens, also wirklich mindestens 10-mal Upgrade drehen können.
Ja. Muss man ein bisschen in Perspektive setzen, ja, auf jeden Fall.
Also Hut ab für diese Leistung und es gibt auch diverse Interviews von ihm, von Lee Whannell, wo er sagt, wie er es gemacht hat und wo er wirklich gesagt hat, er ist wirklich ganz klassisch, wie man es, glaube ich, auf der Filmschule lernt, rangegangen, wirklich, was brauchst du, was kann ich entbehren und wie kann ich also wirklich das Drehbuch mit einem Skalpell schreiben, um es so knackig wie möglich zu halten. Und er hat so ein Beispiel, glaube ich, von einer Szene von Upgrade, wo er sagt, da war irgendwie was mit drei Männer bemerken den Hauptprotagonisten und rennen auf ihn zu und führt wahrscheinlich zu irgendeiner Kampfszene. Und dann hat er gemeint, ja, machen wir doch ein Mann, bekommt ihr aufmerksam und rennt auf ihn zu. Und zum Schluss dachte er so, machen wir doch, ein Mann sieht ihn, macht aber nichts. Oh, das war so ein Beispiel, das er genannt hat. Und so hat er sich Stück für Stück rangetastet. Melbourne ist natürlich australischer Dollar nochmal wesentlich günstiger. Sie hatten da relativ gute Produktionionsbedingungen.
Ich muss dazu sagen, was mir positiv aufgefallen ist, ist tatsächlich die Auswahl der Sets, die im Film sind. Die sind auf dem Punkt. Bringen genau das rüber, glaube ich, was sie audiovisuell rüberbringen sollten, sind großartig ausgewählt.
Mhm.
Und ich glaube, das ist einer der Punkte, warum der Film teurer wirkt und teurer wirken kann, als vielleicht das Budget auf den ersten Blick erahnen lässt.
Ja.
Genau.
Ein großer Kostenpunkt ist auch der Cast natürlich. Der ist, ich würde es mal als wirklich unbekannt, würde ich es bezeichnen. Und es flogen nämlich mal so Namen wie Jake Gyllenhaal oder so als Hauptrolle durch die Gegend, wo dann natürlich relativ schnell klar war, ist budgettechnisch einfach
okay. Aber dann hättest du natürlich einen Namen, der ein bisschen zieht, ne?
Das ist halt die Frage, ne? Also es gibt ja dann doch mal auch kleinere Filme. Ich denke, apropos Jake Gyllenhaal, Nightcrawler ist, glaube ich, nie groß explodiert, war eher so unterschwellig in die Kinos gekommen. Mhm. Fand ich ein super Film und einer seiner, also wirklich krassesten und besten Performances bis jetzt.
Donnie Darko. Sorry.
Gut. Das ist so dieses Jake Gyllenhaal-Totschlag-Argument, ne?
Ja.
Donnie Darko. Cast, also in der Hauptrolle, Logan Marshall Green. Wenn man wirklich aufgepasst hat, dann hat man ihn im letzten Spider-Man
Homecoming
gesehen.
Ja.
Als einer der...
Als der erste Schocker. Warum er der erste Schocker ist, weißt du, wenn du den Film gesehen hast.
Genau. Einer der Tunichtgute, der da
Tom als Bösewicht Holland, letzten Endes
als Bösewicht genau. Da ein bisschen mit neuartigen Waffen durch die Gegend jagt. Und da muss ich erst richtig hart überlegen, Prometheus, wo hat er denn in Prometheus mitgespielt?
Prometheus, er ist der Mann.
Er ist der Mann.
Ja.
Er ist der Mann,
an dem experimentiert wird.
Ich wollte so anfangen, als Forscherpaar, wir schließen den Kreis wieder mit Nomi Rapace. Die Inschriften auf Island entdeckt.
Ja.
Und dann dachte ich so, stimmt. Und seitdem eigentlich auch keine größeren Sachen. Es gibt ein paar Serien, wo er mitgespielt hat und ein paar kleinere Filme.
Ich kann nur sagen, dass ich ihn prinzipiell gerne sehe.
Genau. So,
wenn er mal da ist.
An sich super sympathisch und finde ich, passt perfekt in diese Rolle rein.
Willst du noch kurz erzählen, worum es geht? Ganz grob umrissen? Oder soll ich das machen?
Ganz groß umrissen. Na, ich hätte jetzt hier mal einfach noch den Cast schnell abgearbeitet. Aber
ach so, was hast du denn noch?
Na, was ich noch habe, also wo man halt wirklich sagen muss, ich erwähne es einfach kurz. Harrison Gilbertson spielt den Tech-Nerd letzten Endes im Film. Auch Need for Speed, um das Thema nochmal aufzugreifen. Ja.
Ich erinnere mich.
In der Gang von Aaron Paul. Also muss man schon gucken, erinnert mich immer ein bisschen an einen von One Direction oder so. Also sieht wirklich ein bisschen so Boygroup-mäßig aus.
Absolut.
Ganz solide Darstellung. Ansonsten, ja, muss man mal gucken, was er noch so bringt. Und Benedict Hardy spielt einen der menschlichen Oberbösewichte. Und nur wenn man, glaube ich, jetzt nachträglich mal hingeguckt hat, hat man ihn in Hacksaw Ridge von Mel Gibson erkennen können.
Ich habe Hacksaw Ridge gesehen und kann mich nicht erinnern.
Ja. Deshalb sage ich, nachträglich sieht man ihn vielleicht. Ansonsten, ja klar, die Story. Um was geht's eigentlich? Upgrade. Ich fange ja so gern an mit dystopisches Szenario.
In oh der Gott, Zukunft. Und ich, dann kontere ich mit fast dich kurz.
Oh Gott, schon wieder. nee, es geht um eine düstere Zukunftsvision. Die Menschen fangen, wie man es heutzutage ja fast schon eigentlich ab und zu auch mal hören kann, mit Implantaten, mit Implantaten an, die einen verbessern sollen. Und letzten Endes geht es um einen
Kfz-Mechaniker.
Ja, ich sag
Mechatroniker.
Mal, ja, ich sag mal, einen technophoben Mechaniker, der lieber mit den Händen hantiert an seinen alten Muscle-Cars.
Seinen alten Muscle-Cars, genau, ja.
Und in einem tragischen Unfall und in einem tragischen, quasi eher Überfall, muss man ja sagen, querschnittsgelähmt geschossen wird, sag ich mal. Und dann natürlich ab dem Hals abwärts gelähmt im Krankenhaus aufwacht.
Viel wichtiger ist die Info, dass bei diesem tragischen Unfall seine Frau stirbt.
Was ihn nicht nur körperlich, sondern auch emotional natürlich bricht.
Und das ist halt der Antrieb für den Rest des Films letzten Endes, weil auf gut Deutsch ist es ja am Ende des Tages ein Rache-Thriller.
Findest du das?
Ich finde schon, ja. Irgendwie schon.
Das ist ein spannendes Thema, weil das habe ich auch schon mal gehört.
Aber lass uns einmal erstmal kurz die Handlung runterrocken, okay. bevor da komplett abdriften.
Ja, was passiert? Er ist querschnittsgelähmt und einer seiner Kunden, für den er ein Auto schraubt, hat ein riesiges Tech-Unternehmen und hat einen Chip, einen daumengroßen Chip letzten Endes
entwickelt. Ja, ein Prototyp,
den man quasi an der Wirbelsäule installieren kann und der alle möglichen Körperfunktionen wieder reaktivieren und steuern kann.
So wird es ihm zumindest verkauft. Das ganze Ding nennt sich STEM. War, by the way, übrigens auch mal Originaltitel.
Genau,
als Originaltitel angedacht. Würde ich jetzt nachträglich besser finden. Würde auch keine Probleme mit dem neuen Predator-Film bei Google erzeugen.
Hätten sie nicht Predator STEM genannt, genau.
Genau, so, das Ding heißt STEM. Und du darfst wieder, Entschuldigung.
Das war halt auch so ein Einwand vom Regisseur, ne? STEM am Kino? Sagt dir das was? Lockst du die?
Upgrade sagt mir auf jeden Fall immer noch viel, viel weniger.
Ja, aber es ist schon ein bisschen kerniger, oder? Upgrade. Okay. Wo sind wir stehen geblieben?
Er bekommt dieses Implantat eingesetzt.
Genau, und damit kann er wieder laufen. Ihn freut es sehr, aber damit beginnt die richtig große Scheiße letzten Endes. Punkt. Denn, ja, es ist ganz interessant, also du würdest eher als Rache-Thriller verkaufen, aber er nutzt natürlich seine wiedergewonnenen körperlichen Fähigkeiten, richtig, um natürlich die Attentäter dieses Unfalls, wo auch seine Frau ums Leben kam letzten Endes, zu stellen.
Man muss jetzt dazu sagen, du unterschlägst den wesentlichen Fakt, dass das Upgrade, das Implantat, ihn nicht einfach nur wieder zum Laufen befähigt.
Genau.
Sondern
ihn auch einen Mann ins Ohr setzt.
Genau, die künstliche Intelligenz hat eine Stimme, die durch Vibrationen irgendwie in die Gehörgänge übertragen wird, weil das Ganze ja an der Wirbelsäule befestigt wird. Bedeutet, nur er kann es hören. Und diese künstliche Intelligenz kann im Zweifel deine Reflexe, möglicherweise auch dein Schmerzempfinden, steuern und dich besser machen als normalen menschlicher.
Also eine super, super entwickelte KI, künstliche Intelligenz, die letzten Endes während des Films auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt oder letzten Endes auch eigene Ideen schmiedet, was sie da in Kombination mit diesem Körper machen kann. Und ja, es wird ja,
die lernen sich kennen während des Films, genau, so kann man es nennen. Ne?
Ja, sie lernen sich kennen, aber man merkt schon irgendwann, dass der Chip da irgendwie ein bisschen mehr will und, glaube ich, ihn auch immer mal wieder in Situationen drängt, wo er jetzt nicht unbedingt vielleicht hineingegangen oder denen nachgegangen wäre.
Und ja, das bringt aber trotzdem auch den Protagonisten so ein bisschen in die, später zumindest in die Situation, dass er sich ein bisschen mehr auf diese Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz verlässt. Ja. Und es auch ein bisschen drauf ankommen lässt dann.
Genau. Und ich glaube, man sieht es ganz gut schon in dem Trailer, der die Geschichte so ganz gut anreißt, bevor wir uns hier echt noch die Münder fußlich reden, von A nach B. Wo er in den ersten Kampf involviert wird, natürlich von so einem Gangster komplett abgezogen wird und dann der Chip zu ihm sagt, ja so, ich könnte dir jetzt helfen, du musst mir einfach nur die Freigabe erteilen, das dann auch genau, tut.
So wie die Firewall durchblasen.
Genau.
Ja.
Und dann durch Stem zum Über-Ninja mutiert und mit seinen Kampftricks und Moves so ziemlich jeden dann gegen die Wand spielt oder kämpft vielmehr.
Genau. So, wie das Ganze ausgeht, würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen offen lassen. Der Film ist noch super neu.
Ich dachte, wir wollten gerade spoilern und sagen, wie es ausgeht.
Und ich würde jedem die Chance geben, den zu sehen, weil es lohnt sich auf jeden Fall aus meiner Sicht. Hat auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad sogar Kultpotenzial.
Das glaube ich nämlich
auch. Durch eine sehr audiovisuell prägnante Erzählweise. Sehr high-class produziert, hatten wir ja schon gesagt. Das ist sehr beeindruckend ist für das Budget. Aber du hast von der Kampfsequenz angefangen. Würde ich mal kurz noch sagen, wie ich zum Film gekommen bin, weil ich habe tatsächlich keinen Trailer vorher gesehen. Ich bin über ein GIF gestolpert von dieser ersten Kampfszene, nachdem er quasi Stem Kontrolle gibt.
Ja.
Und dachte mir, meine Güte, was auch immer da abgeht, das habe ich noch nie gesehen. Das ist was Neues, visuell, das ich total spannend finde. Ich muss rauskriegen, was das ist. Und ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass es ein Kurzfilm ist vielleicht, der irgendwas Neues probiert. Und bin dann drüber gestolpert, dass es ein Spielfilm ist, der schon released ist. Und dachte mir, um Gottes Willen.
Den muss ich haben.
Ich muss das zügig sehen, weil ich bin dann, der nächste Weg war der zu IMDb. Und das IMDb-Rating als auch der Metacritic-Score war total gut.
Mhm.
Was für so ein Indie-Film mich absolut überrascht hat. Gerade weil er ein bisschen auf der brutaleren Seite war nach dem GIF, das ich da sehen durfte. Und wir hatten ja jetzt erwähnt, die Kampfszenen sind es, die das Ganze wirklich abheben und einzigartig machen, weil ich habe sowas vorher noch nicht gesehen.
Ja.
Und wir beide haben dann, glaube ich, recherchiert, wie genau sie das hinbekommen haben.
Also es geht direkt um die eine Szene wahrscheinlich, er liegt am Boden, wurde niedergerungen, aktiviert Stem und in einer 90-unmenschlichen 90-Grad-Manier richtet er sich auf und macht Moves und es gibt halt eine sehr spezielle Kamerabewegung auch, die ganze Choreografie halt dementsprechend abfilmt.
Na, der Hauptcharakter bleibt permanent in der Mitte des Frames.
Genau. Also die Kamera, egal welche Körperbewegung er gerade macht, der bleibt immer scharf. Ja. Die Kamera bewegt sich um die eigene Achse, passend zur Schauspielerbewegung.
Auch passend zu seinen Neigungen. Also auch wenn er sich nach vorne und nach hinten neigt, was dem Ganzen, glaube ich, so einen ungewohnten
räumlichen Eindruck fand ich auch.
Ja. Also einfach ungewohnt zuzuschauen. Ja. Also wir haben eine gewisse Erwartungshaltung, wie Kamerabewegungen in dem Film auszusehen haben und die sind anders dort.
Genau.
Und das finde ich auch total spannend. Und was natürlich noch hinzukommt, ist eine grandiose schauspielerische Leistung.
Ja.
Weil das musst du auch erstmal hinbringen.
Genau.
Und da mussten sie sich ja auch ran iterieren, weil er hat ja selber in einem Interview gesagt, der Hauptdarsteller, dass er sich selbst gefilmt hat ein bisschen, wie er probiert hat, wie diese Bewegungen aussehen könnten, wenn du fremdgesteuert bist.
Genau.
Und wo es dann nur Input vom Regisseur gab, der meinte, mach mal ein bisschen weniger Mr. Robot Dancing irgendwie.
Dance,
ja, genau. Sondern, und ich glaube, da, wo sie dann am Ende hingekommen sind für den Film, macht er ganz fantastisch.
Genau, also ich finde es von der schauspielerischen Leistung auch genial. Also du kaufst ihm wirklich ab, dass er gelähmt ist, sein Kopf quasi auf diesem Körper steckt, er aber völlig überfordert ist, dass dieser kleine Chip, der jetzt seinen Körper steuert, total abgefahrene Kampf und Nahkampf und Ausweich Moves und Techniken plötzlich drauf hat und dann plötzlich die Gangster da wirklich in Grund und Boden manövriert.
So, und jetzt bringen wir noch den.
Und das wirkt total abgekoppelt, wirklich zwischen Kopf und Körper. Und da hat er, glaube ich, über Wochen oder sogar Monate trainiert, das wirkt so von der schauspielerischen Leistung so hinzubekommen. Und das kombiniert mit dem Kameramovement ist natürlich cool.
So, und jetzt bringen wir noch den Bogen, wie denn so ein uniker Style in so ein kleines Budget passt.
Genau. das ist halt total interessant.
Ja, fand ich auch. Nämlich die technische Umsetzung von dem ganzen Spaß. Weil ja. sie das nicht alles irgendwie am Ende mit ganz viel VFX gelöst haben, sondern in-Camera.
Ich dachte erst, okay, die drehen das mit irgendeiner riesigen 8K-Kamera.
Ja, und dann...
Die sie da irgendwie auf dem Dolly auf irgendeiner Schiene hin und her fahren und im Endeffekt haben sie so in der Nachbearbeitung so ein riesiges Bild, weil sie dann
was drehen, so Motion-Tracking machen.
Motion-Tracking
ne?
können, ja. wie sie wollen und dann...
War auch mein erster Gedanke. Und das Ganze ein bisschen stabilisieren und fertig, ne?
Und fertig hat man ja. total coole neue Looks. Aber du hast dann zuerst rausgefunden, wie sie es gemacht haben. Ich dachte, naja, klingt total albern. Aber es gibt ja. wirklich diverse Interviews, wo Lee Warner das halt nochmal bestätigt. Sie haben letzten Endes ein iPhone 7 an den Schauspieler geklebt. Und ja, jeder kennt's vom Smartphone. Man hat da so kleine Sensoren drinne, die alle möglichen Himmelsrichtungen.
Dieses Gyroskop, ne?
Genau.
Dieses Gyroskop-Sensor.
Gyroskop, was halt immer erkennt, in welche Himmelsrichtung man sich gerade mit dem Gerät bewegt. Und das haben sie letzten Endes geschafft. Mit dem Kamera-Gimbal, also mit so einem Stabilisationssystem, wo die Kamera letzten Endes drin hängt, zu koppeln. Und je nachdem, wie sich das Handy bewegt, hat sich dann auch die Kamera geneigt. Und das war's. Und das ist dann, dadurch hat man zu 100% einen In-Camera-Video-Effekt, den man sonst vielleicht hätte irgendwie in der Postproduktion künstlich erarbeiten müssen.
Es ist einfach eine geniale Idee, für relativ kleines Geld zu machen, das zu einem visuellen Effekt führt, der den Film einfach ein bisschen abhebt von dem ganzen Rest.
Ja.
Und dafür einfach dann Hut ab an der Stelle. Das ist ganz großartig gelungen. Sieht auch überhaupt nicht billig aus.
Also
nicht nur der ganze Film, sondern auch konkret dieser Effekt.
Mhm.
Ist ja auch nicht die einzige Szene, wo das Ganze zum Einsatz kommt.
Das ist auch das Tolle. Man hat halt nicht diesen Effekt und schlängelt sich dann irgendwie in jeder zweiten Szene damit rum und irgendwann kann man es nicht mehr sehen. Sondern es ist mit Bedacht eingesetzt in den Kampfszenen, ja. in einigen Actionsequenzen.
Ja.
Aber noch so, dass man sagt, du, das gucke ich mir auf jeden Fall noch mal gerne an.
So, das Ende... Ohne es jetzt vorwegzunehmen, hat einen gewissen Twist.
Auf jeden Fall, ja.
Ne?
Also wir sind, ja.
mit dem Wissen gepaart, dass der Produzent auf Twitter gefragt wurde, ob es dafür einen zweiten Teil geben wird. Und er geantwortet hat mit, ja, wir haben da Pläne. Jetzt meine Frage an dich. Brauchst du einen zweiten Teil? Also, dass wir einen zweiten Teil, glaube ich, gucken würden, nachdem wir jetzt hier gerade so ein Loblied gesungen haben, steht, glaube ich, außer Frage bei uns beiden.
Mhm.
Aber meine Frage an dich, weil ich habe mir die Frage gestellt, brauchen wir einen zweiten Teil? Oder spricht das Ganze für sich selbst eigentlich?
Lass mich kurz nachdenken. Nein.
Dann sind wir uns an dieser Stelle einig.
Also es gibt ganz viele Filme, die sich gerade am Ende dann so bei mir
soll vorkommen.
In meine Gedankengänge reingeschlängelt haben. Also ja, ohne es vorwegzunehmen, also mir kam direkt Inception irgendwie in den Kopf. Mir kam direkt auch, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen mit Joaquin Phoenix, mir kam Hör.
Oh, ja.
Mit in den Kopf, wo ja. es auch um künstliche Intelligenz ging. Wie kann man mit künstlicher Intelligenz zusammen in
ja,
einer Partnerschaft...
Ja, weil ein Protagonist am Ende mit einer Person spricht, die wir hören können, aber niemals sehen.
Genau. Und ja. diese KI letzten Endes die ist zu bestimmten Sachen und Entscheidungen führt, ob sie jetzt gut oder schlecht sind. Und das natürlich, das einfach letzten Endes ein digitales Wesen, ein Kunstwesen ist und das letzten Endes aber zu dir in der realen Welt zu Konsequenzen führt, durch dein weiteres Denken und Handeln.
Ich meine, es gibt etliche Filme, die dieses ganze künstliche Intelligenz-Thema aufgreifen,
ja.
gerade aktuell, und es ist nun mal ein absolut aktuelles Thema, also weil es in unser tägliches Leben jetzt mehr und mehr Einzug gehalten hat, sei es jetzt mit Siri oder Cortana. Oder dann jetzt mit dem Amazon Alexa. Es ist mittlerweile überall.
Haben wir jetzt alle Dienste ab? Nicht, wenn jemand sagt, er ist...
Hat keiner gehört.
Er wurde nicht
ich darf
genannt.
Den Namen, ich darf den Namen nicht sagen, während wir hier aufzeichnen.
Keine Angst, das Licht bleibt auf jeden Fall an.
Das Licht bleibt an, aber die künstliche Intelligenz hört mit. Formulieren wir es mal so.
Okay. Alexa, bestelle Upgrade.
Ihr Name, der nicht genannt werden darf.
Okay. Ja.
Als ich es aussprach, wusste ich's.
Dass sich Alexa meldet. Hier im Hintergrund.
Korrekt.
Das habe ich nicht verstanden.
Ja. Wie also du brauchst den auch nicht, den zweiten Teil eigentlich.
Nee,
also du fandest auch, dass es so passt, ne?
Ja, für mich war es abgeschlossen. Klar,
ja, finde ich auch.
Es lässt ein Fragezeichen, ist Fragezeichen offen, aber das fand ich in dem Maß, wie es ist, absolut in Ordnung. Für mich absolut plausibel.
Ja.
Wo ich sage so, klar, wie geht's jetzt weiter? Also es bleibt definitiv offen. Also es,
ja, aber letzten Endes sind die Geschichten der menschlichen Figuren zumindest fertig erzählt, ne?
Der menschlichen Figuren, ja. Letzten Endes schon, klar. Und es gab natürlich ein, zwei Sachen, wo ich dann dachte, oh, so ist das Ende. Das wirft bei mir jetzt ein paar Fragen auf. Also ich glaube, wir können soweit vorwegnehmen. Stem, also der Chip, führt letzten Endes so relativ viel Gewalt und bösen Entscheidungen. Und ja, führt letzten Endes so ein bisschen sein Eigenleben. Und es gibt, wir haben es vorhin erwähnt, letzten Endes der Stem entwickelt hat, Harrison Gilbertson, oder von Harrison Gilbertson gespielt im Film, hat im Film kurzzeitig die Möglichkeit zu intervenieren und ihn abzuschalten. Wo ich dachte so, macht letzten Endes, wenn man dann das Ende vom Film sieht, gar nicht so viel Sinn, weil man dann merkt, oh, Stem hat doch schon vorher wahrscheinlich ein bisschen mehr Einfluss gehabt, als nur ein kleiner Chip im Labor zu sein. Kann man sich, wenn man den Film nochmal ein bisschen Revue passieren lässt, ein bisschen schlüssig zurecht formulieren?
Könnte ich.
Ja, könnte man. Deshalb auch für mich, der Film an sich funktioniert super in sich geschlossen. Sie haben es, wie wir gesagt haben, super toll gemacht, auch vor allem, wie sie das Licht gesetzt haben, komplett im Film. Sie haben viel so versucht mit Available Lights, so wie ich das einschätzen konnte, zu machen oder wirklich so, was mir da eingefallen ist, also diese krassen, bei Nacht gedrehten Digitalbilder, Drive, John Wick, viel mit Kunstlicht im Kontrast mit zwei verschiedenen
Lichtfarben.
Ja. Sah super gut aus.
Ich fand generell die Kameraarbeit sehr beeindruckend. Genau. Also die ganzen, also es ist eine sehr ruhige Erzählweise insgesamt, fand ich. Also viele Kamerafahrten.
Ja.
Und die waren alle auf den Punkt.
Ja.
Und wir beide hatten das Thema schon mal. Ich muss zur Schande von Mission Impossible Fallout gestehen, dass ich bei Upgrade nicht gesehen hätte, dass sie mit der Schärfe irgendwie mal daneben gelegen hätten. Mission Impossible Fallout.
Es ist ja nicht nur mit der eine der Schlussszenen in Fallout.
Macht mich fertig.
Wo ich nur da saß und dachte so, Fokus, warum ist diese Frau die ganze Zeit unscharf?
Worum reden wir? Wir reden um eine wichtige Schlüsselszene mit der Figur von Michelle Monaghan, die zu Tom Cruise spricht und für fast die gesamte Szene des Close-Ups von ihrem Gesicht liegt der Fokuspunkt komplett daneben.
Ja.
Und bei einem, wir haben gerade ausgiebig hab das Budget erwähnt? Auseinandergenommen, ist das ein großes No. Und bei Upgrade war das alles auf dem Punkt, also von daher, auch da Hut ab.
Da kann man sich natürlich auch streiten. Mag man diesen geleckten, stilisierten Digitalstil, würde ich es jetzt mal so nennen. Aber für mich damals, 2011, Drive, war für mich der erste digital produzierte und dann in einem digitalen Kino geschaute Film. Und also, das war für mich, als wäre ich zum ersten Mal im Kino. Mir sind da echt die Augen ausgefallen und ich war wie so ein kleines Kind und habe mich nur gefreut. Also ich finde das super. Es gibt ja Christopher Nolan, der sagt, nichts geht über Analogfilm.
Was total lustig ist, weil meine erste Digital-Kino-Erfahrung war Dark Knight von Christopher Nolan. Und die hat mich komplett umgehauen.
Genau, also ich weiß nicht, wann hat man angefangen? In den 80er Jahren hat man sowieso angefangen, letzten Endes analoge Filme ins Digitale zu überführen, um bei Star Trek, um bei Jurassic Park diese ganzen Effekte überhaupt umsetzen zu können. Ja, und auch und
dann hat man am Ende des Tages den ganzen Spaß wieder zurück ausbelichtet auf 35mm Master.
Genau, bis dann letzten Endes die komplette digitale Kinoproduktion so Einzug gehalten hat.
Ja.
Deshalb finde ich es immer so ein bisschen, ja, weiß nicht, bei IMAX, klar, das hat auf jeden Fall noch seine Berechtigung, einfach weil es so ein mega großes Format ist, wo man halt wirklich noch richtig viel gucken und entdecken kann. Aber wenn man jetzt von einer normalen Kinoproduktion ausgeht, weiß ich nicht. Da finde ich, hat bei mir mittlerweile so das Digitalbild hat einfach gewonnen. Und Fallout ist auch so ein Beispiel, wo sie am Anfang in diesen Katakomben diesen Deal abziehen wollen, wo ich auch dachte, so das Bild ist echt ein bisschen unscharf insgesamt. Und man sieht extrem
das Graining,
also das Filmrauschen, wo ja viele sagen, das finde ich total cool, ne? Also das Bild atmet und das hat so eine, ist wie bei den
Alles in Maßen.
Ja, alles
Formulieren in Maßen. Formulieren wir es mal so.
Das sah halt einfach nicht nach großer Hollywood-Produktion aus.
Ja. Genau.
Das war einfach ein bisschen daneben.
Aber ob man den Look mag oder nicht, glaube, heute waren wir uns beim Film der Woche irgendwie einig, dass es eine absolute Empfehlung ist. Ich könnte mir vorstellen, Großteil der Zuschauer haben ihn noch nicht gesehen. dann würde ich da eine absolute Empfehlung aussprechen, das auf jeden Fall mal zu tun.
Ja.
Und uns dann gerne auch in den Kommentaren wissen zu lassen, ob ihr das ähnlich seht wie wir, ob ihr gut fandet, ob ihr nicht so gut fandet und falls ja oder falls nein, was genau. Das würde mich nämlich sehr interessieren.
Mhm.
Und ich glaube, dich auch?
Ja.
Ja, zur Not auch Ronny. Ja, und ich würde sagen, das ist doch eigentlich ein ganz schönes Ende für unsere erste Episode.
Ja, sonst kann man, glaube ich, gar nicht so viel erzählen, ohne jetzt große Sachen vorwegzunehmen. Also ich fand, es ist ein super rundes Paket. Guckt euch auf jeden Fall den Trailer vorher an. Bilds Bombe mit diesen, wir haben es jetzt schon hervorgehoben, mit der Kameraarbeit. Ist absolut Lecco Mio. Und,
ein Hinweis noch vielleicht, er ist mehr auf der brutalen Seite. Also es gibt Szenen, die sind schon ab 18, muss man
definitiv,
ja. muss man gucken können einfach. Also ist nur ein gut gemeinter Hinweis.
Mhm.
Ja.
Das ist aber auch sowas. Das hat, das finde ich wieder sehr cool. Also man sieht oder man spürt relativ wenig, dass jetzt irgendwie groß CGI im Film vorhanden war.
Aber es ist ganz viel mit Practical FX gelöst. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen der Background aus der ganzen Horrorgeschichte ihm zugute auch.
Genau. Und
wie löst man es direkt?
Genau. Und der Regisseur Lee Warner hat auch gesagt, beste Beispiele, die ihn inspiriert haben, die er auch jetzt speziell bei der Produktion herangezogen hat, einfach vom Stil her, waren so Sachen wie Terminator, waren Sachen wie Die Fliege, also The Fly mit Jeff Goldblum. Das waren ja wirklich so Grusel-Action-Sci-Fi-Filme, die halt wirklich, also wirklich zu 100% gut 80er Jahre, da ging es teilweise nicht anders, aber extrem
kann man sich einbilden, das zu sehen.
Mit Practical Effects ausschließlich gearbeitet haben. Und genau, das wollte er halt ja auch umsetzen, weil es zum einen natürlich auch heutzutage fast schon Kosten einspart, wenn man irgendwie ein bisschen Pyro, ein bisschen Feuer hat, anstatt...
Da sind wir jetzt mittlerweile, ja.
Also gefühlt ist es für mich, klingt es für mich so, dass wenn man einen Avengers 4 hat, der zu mindestens 50% nur noch aus CGI besteht, da braucht man irgendwie 2000 Leute und was weiß ich, schieß mich tot, dieses ganze Animieren, dann braucht man nochmal 2000 Leute, die dann dir irgendwie das 3D-Bild rausrechnen und dann hast du schon Personalkosten, was denn mit irgendwie einer Handvoll coolen Leute, die irgendwie Pyro und Feuer machen können, glaube ich, nicht gedeckt bekommst. Oder nicht gegenübergestellt bekommst. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall angucken.
Ja. Jo,
ansonsten würde ich sagen,
Wir haben's. Ja, Mann. Erste Folge. Ich freue mich.
Irgendwie noch High Five oder müssen wir jetzt irgendwie in die Luft springen und stehen bleiben? Oder sagen wir einfach, hat mich gefreut.
Ja, war gut. Sollen wir noch irgendwie Housekeeping eintüten?
Nee, wir versuchen auf jeden Fall eine zweite Folge auf die Beine zu stellen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, schon das Gröbste hinter uns.
Genau. Und aber wie kriege ich denn nur raus, wann und ob es eine zweite Folge gibt?
Ja, Ronny. Dafür auf jeden Fall haben wir natürlich diverse Social-Media-Kanäle am Start. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, ihr könnt natürlich hier als allererstes natürlich den YouTube-Kanal nutzen. Liken, kommentieren und teilen, was das Zeug hält. Und uns natürlich auf Instagram, Twitter, Facebook.
Reicht.
Folgen.
Gerne alles davon oder nur eins, aber
nutzt es auf jeden Fall.
Ja, YouTube wäre schön.
@ NSRT Podcast. Benutzt gerne auch den Hashtag NSRT Podcast.
Genau.
Für Insert den wohl einzigen Filmcast, Podcast, den ihr wirklich braucht.
Bis demnächst.
Das ist groß. Ne?
Ja, das ist gut.
Aber so musst du arbeiten.
Ja.
Von daher, bis zur nächsten Folge. This conversation can serve no purpose anymore.